Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Fotografien sind ein Gradmesser unserer Zeit. Heute wurde bekannt, dass das Weltpressefoto des Jahres von Carol Goosey kommt und die Abschiebegewalt der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in den USA zeigt. Warum diese Wahl auch kritisch gesehen wird, darüber sprechen wir gleich in Fazit. Auch aus dem Sudan gibt es neue Bilder, Bilder des Verlusts und der Zerstörung. Krieg und Plünderung haben das Nationalmuseum in Khartoum schwer gezeichnet und wir erfahren, welche Kunstschätze dort gerettet werden konnten. Und in Berlin gibt's Neuigkeit in Sachen Fördergeldaffäre der Kulturverwaltung. Was die Sonderprüfung des Rechnungshofs ergeben hat, dazu gleich mehr. Über 57.000 Fotografien aus 141 Ländern wurden eingereicht für den World Press Photo Award 2026. Und die Finalisten haben eines gemeinsam: Sie richten den Blick auf Menschen in den Regionen der Welt, die von Konflikten und Kriegen geprägt sind. Die Ukraine, Gaza, Myanmar, Syrien. Das Gewinnerfoto von der amerikanischen Fotografin Carol Goosey zeigt allerdings ihre Heimat, Amerika. Ja, und über diese Fotografie spreche ich jetzt mit dem Fotografen Peter Bialubreski, der selbst mehrfach in der Jury beim World Press Photo of the Year war. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Was für eine Situation zeigt das Gewinnerfoto?
Es zeigt eine Situation, die sich eigentlich ohne den Bildtext schwer entschlüsseln lässt. Also im Zentrum des Fotos steht eine Frau, offensichtlich lateinamerikanischer Herkunft, die nach hinten gebeugt ist und ein leidendes Gesicht hat. Im Vordergrund sind mehrere Hände zu sehen, die an einem T-Shirt ziehen, was sich später, also in dem Bildtext erläuternd, als das T-Shirt des Familienoberhaupts, des Vaters herausstellt. Und es ist wohl eine Situation, die in New York passiert ist. Und zwar soll der Vater dann verhaftet werden von den ICE-Behörden. Und die Frau, die wahrscheinlich seine Frau ist, vielleicht auch eine große Tochter, das geht daraus nicht so richtig hervor, auch nicht aus dem Bildtext, die hat fast so eine Pieta-mäßige Leidensmiene. Also es ist ein Foto, was sehr, sehr stark mit der Emotion des Leidens der Opfer spielt.
Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie das Foto heute gesehen haben?
Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe gedacht, nicht schon wieder. Ich fand dieses Foto reiht sich ein in eine Reihe von Fotografien des Leidens, die sich so ein bisschen durch die Geschichte des World Press Photo Awards ziehen und dann tatsächlich also sehr, sehr schnell Emotionen anspricht. Und ich finde es ein beeindruckendes Foto, verstehen Sie mich nicht falsch. Und es ist also sozusagen auch aus Sicht der Fotografin Carol Goosey sicherlich ein hervorragender Moment. Aber ich habe das Gefühl, in dieser Art von Fotografie, die sich ganz, ganz oft auf christliche Ikonografie bezieht, wird dieses Leiden eigentlich entwertet, weil es in ein Muster reinspielt.
Was meinen Sie damit genau?
Im Grunde wird es entindividualisiert. Es wird zwar ein Individuum gezeigt, aber es wird sozusagen das Leiden an sich thematisiert und soll sehr schnell tatsächlich so Mitleidsinstinkte ansprechen, zeigt aber eigentlich gar keinen Kontext. Also man kann weder sehen, dass der Mann verhaftet wird, das muss ich auch dem Bildtext entnehmen, man kann nicht sehen, dass er von diesen Uniformierten, die sehen ja aus wie Robocops, diese ICE-Leute, also was wir aus Minneapolis kennen, da gab es ja sehr, sehr viele Bilder. Und ich finde eigentlich auch für das Thema dieses Bild eine eher unglückliche Wahl.
Das kann ich schon nachvollziehen, dass man jetzt in dieser Fotografie nicht sofort sieht, dass es um Abschiebegewalt in den USA geht. Aber trotzdem könnte man ja auch sagen, naja, bei so einem Award geht es ja auch darum, den Blick auf Menschen zu richten, die vielleicht manchmal hinter den vielen Schlagzeilen, die momentan so auf uns einprasseln, verschwinden. Dass man eben manchmal bei den ganzen krisenhaften Meldungen, Kriegen, all der Gewalt vergisst, wer eigentlich ja hinter diesen Schicksalen steckt.
Also dieses Gefühl habe ich nicht, weil also ich das Gefühl habe, diese Bilder einfach sehr, sehr oft und zu oft gesehen habe. Also mich interessieren wirklich mehr Fotografien, die mir ein bisschen mehr Möglichkeit zur Interpretation lassen, die mir ein bisschen mehr Raum geben, auch für Kontext.
Dieses Jahr hat die Jury jetzt also für Carol Guzy entschieden. Sie sind ja selbst schon oft Teil der Jury bei diesem Award gewesen. Wie funktioniert denn die Arbeit? Nach welchen Kriterien entscheidet man da, welches Bild es am Schluss wird?
Es gibt eine Reihe von objektivierbaren Kriterien, zumindest in den Jahren, in denen ich in der Jury war. Und es muss schon ein Ereignis sein, was eine Weltbedeutung hat. Also es ist ja ein World Press Photo Award und tatsächlich auch in hervorragender Weise ein Ereignis verdichten. Es wurden ja auch die Runner-Ups, also die Bilder, die so in die Endauswahl gekommen sind, auch noch gezeigt. Da gibt es ja dann ein Foto aus Gaza mit so einem ganz überladenen Hilfslieferungstruck. Das wäre sozusagen auch ein Weltereignis gewesen. Und da gab es dann wahrscheinlich in der Welt 5 oder 6 Ereignisse im Jahr 2025, die dafür in Frage gekommen wären. Also es würde jetzt kaum ein Bild irgendwie aus Deutschland jetzt das World Press Foto des Jahres werden, weil einfach es kein Ereignis von Weltgeltung gegeben hat hier, ne?
Ja, auch wenn Sie jetzt mit der Entscheidung in diesem Jahr vielleicht persönlich nicht ganz einverstanden sind, kommen wir doch nochmal auf die Fotografin, auf Carol Guzy zu sprechen. Dieses Bild hat sie im August 2025 eben aufgenommen in New York, als dieser Mann nach einer Anhörung von einem Einwanderungsgericht festgenommen wurde. Und Guzy hat dieses Bild für den Miami Herald aufgenommen. Sie ist sowieso eine sehr gefragte, bekannte Fotografin, ist eine von nur 3 Personen, die mit gleich 4 Pulitzer-Preisen, also ja, dem großen US-amerikanischen Medienpreis, ausgezeichnet wurde. Was macht ihren Blick denn aus?
Also ich habe dann tatsächlich noch ein bisschen recherchiert und Asche auf mein Haupt, der Name sagte mir nichts, aber tatsächlich ist es auch schon das 9. Mal, dass sie auch von World Press Photo ausgezeichnet wurde. Und sie hat auch jetzt in letzter Zeit sehr viel in der Ukraine gearbeitet, im Erdbebengebiet in Haiti. Also das heißt, sie ist da, wo das Leiden ist, um es verkürzt zu sagen. Und ihr wird ein einfühlsamer Blick bescheinigt in den Rezensionen, den manche Rezensenten daraus herleiten, dass sie tatsächlich eine Ausbildung zur Krankenschwester hat.
Das passt eigentlich auch zur Begründung der Jury, die nämlich geschrieben hat, das Foto sei eine schonungslose und notwendige Dokumentation der Familientrennung infolge der Migrationspolitik der Vereinigten Staaten. Was glauben Sie denn jetzt abschließend? Was kann denn trotzdem auch die Aufgabe oder auch die Chance einer solchen Auszeichnung sein, wenn man die vergibt? Was kann sowas vielleicht auch bewegen in uns oder was sollte es bewegen?
Das ist ja ein sehr, sehr appellatives Bild und es soll an unser Mitleid appellieren. Ich bin nicht sicher, ob es das noch kann, weil einfach die Muster dieser Fotografien so sehr wiederholt werden, dass es eigentlich fast wirkungslos ist. Ich glaube auch, dass es andere Wege gibt. Also wir haben in der Jury damals also auch Diskussionen geführt, wo es eben genau darum ging, vielleicht mal ein Bild auszuzeichnen, was ein bisschen mehr Kontext zeigt. Und wir haben damals, also ich bin sehr stolz darauf, Teil einer knappen Entscheidung gewesen zu sein, dass wir im Jahr, ich glaube 2006, ein Bild ausgezeichnet haben, wo junge Leute mit Sonnenbrillen, also in Hipster-Manier, in einem roten Mini-Cabrio durch das zerstörte Beirut gefahren sind. Und dieses Bild hatte eben in Anführungsstrichen gewonnen gegen ein anderes Bild, was eben ebenfalls so einen leidend appellativen Charakter hat. Und dieses Beirut-Bild fand ich damals deswegen so stark, weil es eben genau dieses zeigte, diese absurde Normalität, die Krieg auch haben kann. Und dass es einfach ein bisschen mehr im Kopf aufmacht, als eben dieses Leiden einfach als Pietà zu haben.
Vielen Dank für diese Einschätzung zum World Press Photo Award 2026 an den Fotografen Peter Bialubreski. Mascha, Olga und Irina, diese Figuren aus Anton Tschechows Stück Drei Schwestern aus dem Jahr 1901, gehören zu den allerliebsten Bühnenfiguren überhaupt. Eine Traumrolle auch für Schauspielerin Constanze Becker, die in der neuen Inszenierung des Stücks von der slowenischen Regisseurin Mateja Kolesnik am Berliner Ensemble die mittlere Schwester Mascha spielt. Und sie findet in dieser Rolle viele aktuelle Anknüpfungspunkte.
Dass Menschen Träume haben, dass sie mit ihrem Leben unzufrieden sind, aber trotzdem zu träge, wirklich was zu ändern. Ich glaube, das ist so eine urmenschliche Eigenschaft und Schwäche. Und wir legen es jetzt nicht direkt im Heute an, aber auch nicht historisch, sondern wie das die Regisseurin gerne macht, wie sie immer sagt, in so einer Zukunft, die gleichzeitig eine Vergangenheit sein kann. Also sie spielt eben auch auf diese allgemeinen menschlichen Schwächen an, die zu jeder Zeit aktuell sind.
Und frisch aus der Premiere dieser Inszenierung kommt jetzt unser Fazit-Theater-Kritiker André Mumot. Hallo.
Hallo.
Mateja Kolesnik ist berühmt dafür, dass sie Stücke mit sehr genauem psychologischen Realismus inszeniert. Haben diese drei Schwestern dann heute auf der Bühne wirklich wie echte Menschen gewirkt?
Oh ja, wie echte Menschen haben sie durchaus gewirkt. Man merkt auch, dass die Regisseurin erstmal sehr viel Wert darauf legt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler tief in diese Figuren einsteigen, dass sie sie auch ernst nehmen und dass sie sie dann auch glaubwürdig verkörpern. Das ist sozusagen die Grundlage ihrer Arbeit, aber das kann ich ja schon mal vorausschicken. Heute wurde nicht nur überzeugend gelitten und sich gesehnt. Es ging nicht nur um ernste Töne, sondern, was mich erstmal sehr überrascht hat und ich glaube auch das Publikum zum Teil etwas überrascht hat, es wurde in die Komödie hineingespielt. Es ging relativ grotesk zu an diesem Abend.
Und ja, auf den Fotos im Netz hat man gesehen, dass da auf der Bühne einiges los war, aber die Farben waren eher so gräulich gehalten, hätte ich jetzt gar nicht als so lustig eingeschätzt. Ja, in welcher Welt ist dieses Stück denn angesiedelt?
Ja, das hat Constanze Becker ja gerade schon in dem Einspieler gesagt, das ist irgendwie eine Zukunft und eine Vergangenheit zugleich. Und das ist erstmal so ästhetisch wirklich in dem 70er, 80er Jahre Sozialismus angesiedelt, würde ich sagen. Also da sind die Kostüme her, die sind eben grau und in dumpfen Farben. Die drei Schwestern tragen alle so blonde Perücken, die aber auch irgendwie nicht so richtig frisch und fröhlich aussehen. Das Besondere an diesem Abend ist, dass das alles in einer Militärkaserne aus dieser sozialistischen Vergangenheit spielt. Und man hat sogar eher den Eindruck, es ist in einem Bunker angesiedelt. Es gibt keine Fenster, es gibt keine Außenwelt. Man hat auch das Gefühl, es könnte in einem U-Boot sein. Da gibt es dann so Monitore und Schaltflächen, militärische Landkarten hängen an den Wänden und es gibt so Sicherheitsbereiche. Da spielt das und das ist ein besonderer Kniff, weil eigentlich ist es in Anton Tschechows Stück so, dass die Offiziere aus der Stadt immer bei den drei Schwestern zu Besuch sind. Hier ist es anders. Die wohnen in der Kaserne. Sie sind also quasi die Gäste des Militärs. Das hat schon einen Sinn, weil im Stück ist es auch so, dass der Vater der drei Schwestern eben ein General war. Der ist verstorben und sie sind mit dieser Welt einfach total verbunden. Und das ist sozusagen der besondere inszenatorische Kniff, den die Regisseurin anwendet. Da sind nämlich auch viele Soldaten unterwegs. Da gibt es eine große Menge an Statisterie, an jungen Männern, die immer im Hintergrund rumlaufen und dann zum Teil auch die Bühne einnehmen.
Wenn da so viel, ich sag mal, Maskulinität auf der Bühne ist, kommen dann diese Perspektiven der drei Schwestern auch noch mal krasser raus?
Ja, also man merkt, dass diese Männerwelt einen besonderen Reibungspunkt bietet und man kann das auch mal ganz deutlich so sagen, da gibt es Gewalt, also da gibt es Momente, wo diese Männer ihren Oberkörper freilegen und trinken, wo sie miteinander tanzen, ganz ausgelassen sind oder sich prügeln und es gibt auch mehrere Momente, wo sexuelle Gewalt passiert oder zumindest angedeutet wird. Also es ist sehr klar, dass diese kriegerische Soldatenwelt, in der diese Frauen leben, in der sie sich eingerichtet haben, wirklich auch eine bedrohliche Welt ist und eine Welt, die sie auch an ihre Existenzgrenzen bringt, weil mit diesen Männern kann man auch keine richtig guten Beziehungen führen.
Das klingt jetzt aber eigentlich gar nicht mehr so komödiantisch.
Nee, das stimmt. Das ist dann wirklich das Besondere daran, was die Regisseurin daraus macht, ist so eine Art Weltuntergangskomödie. Tragödie. Das hat schon was auch mit dem zu tun, was Tschechow geschrieben hat. Diese Figuren haben ja was Lächerliches in ihrem Ringen um das Lebensglück, in ihrem Philosophieren, während alles zusammenbricht, halten die große Reden, träumen davon, dass sie mehr arbeiten müssen, dass sie einen Sinn in ihren Leben, in ihr Leben hineinkriegen müssen. Aber eigentlich sind es relativ jämmerliche Figuren, die Männer, aber eben zum Teil auch die Frauen. Und das wird sehr deutlich ausgespielt. Also da landet Constanze Becker mit ihrem Geliebten plötzlich hinterm Sofa und versteckt sich vorm Ehemann. Das sind schon fast Boulevardkomödienmomente, die da reingebracht werden. Und die sind dann zum Teil auch wirklich tatsächlich sehr lustig.
Das heißt, man musste auch schauspielerisch ordentlich was liefern, viele Facetten?
Viele Facetten, und das machen vor allen Dingen diese drei Schwestern ganz großartig. Bettina Hoppe, Constanze Becker und Lilli Epli spielen die. Wir hören mal, wie das heute Abend geklungen hat.
Ich liebe Virginie.
Mascha, was für Dummheiten du auch sagst. Ich höre nicht.
Was soll ich denn tun? Erst fand ich ihn merkwürdig, dann tat er mir leid, dann habe ich mich in ihn verliebt. Verliebt in seine Stimme.
Hör auf jetzt.
In seine Worte, in sein Unglück, in seine beiden Mädchen.
Mascha, lass es. Ich höre nicht zu. Lass es.
Du bist wirklich komisch, Olja. Ich liebe ihn. Das ist eben mein Schicksal. Das ist mein Los.
Ja, also man hört schon, dass Constanze Becker als Mascha gibt da dem Affen durchaus Zucker. Also die haut da eine komödiantische Miniatur nach der anderen raus, während sie diese Rolle spielt. Trotzdem gelingt es den Darstellerinnen aber, dass man an sie glaubt und dass sie einem auch zum Teil durchaus ans Herz gehen.
Was nimmt man mit aus diesem Theaterabend?
Naja, man muss, glaube ich, nochmal erwähnen, dass die Regisseurin doch eben sehr viel an unsere Gegenwart auch anknüpft, also an die Kriege. Das ist ein Aspekt, den sie doch recht stark macht, weil diese Soldaten auch ein Eigenleben bekommen. Es gibt einen Moment, wo ein junger Soldat seine Mutter anruft auf der Bühne und sagt, wir ziehen jetzt von der Grenze zu Polen nach Polen hinein. Wir werden erstmal eine Weile nicht mehr miteinander telefonieren können. Und dann gibt es plötzlich einen Alarm und dann kommen so Menschen in Strahlenschutzanzügen mit Geigerzählern und Gasmasken auf die Bühne. Es ist ein Abend, der eigentlich vor allen Dingen zeigen will, was passiert, wenn unsere Welt immer tiefer in diese Kriege hineingeht und die Menschen einfach so weiterleben wie bisher mit ihren typischen Liebesgeschichten und ihrem privaten Kummer. Und da macht sie sich auch ein bisschen lustig über die Figuren, und ich fand es auch holzhammerartig, wenn dann am Ende die Bomber sozusagen laut über die Bühne krachen, während die letzten Szenen gespielt werden. Aber trotzdem hat das mich irgendwie auch beeindruckt, wie aus diesem klassischen Tschechow ein Stück über die Kriege unserer Gegenwart gemacht wird. Nicht subtil, aber erstaunlich amüsant und dann auch bewegend.
Ja, und diesen klassischen Tschechow in der Inszenierung von Regisseurin Matea Kolesnik, den können Sie das nächste Mal am 9., das ist ein Samstag, und am Sonntag, den 10. Mai, sehen in Berlin im Berliner Ensemble. Vielen Dank, André Mumot, für diesen Einblick.
Sehr gern.
Nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist auch in Berlin die Zahl antisemitischer Vorfälle gestiegen. Der Berliner Senat hat daraufhin Fördergelder für Projekte gegen Antisemitismus auf den Weg gebracht. Aber an der Vergabe der rund 3 Millionen Euro aus dem Etat der Kulturverwaltung gibt's Kritik. Im Raum steht der Verdacht unzulässiger politischer Einflussnahme. Auch Verstöße gegen das Haushaltsrecht werden nicht ausgeschlossen. Und die CDU-Fraktion mit ihrem früheren Kultursenator Joe Cialo und dessen Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson hatten das stets zurückgewiesen. Heute gab es dann Neuigkeiten in diesem Fall, denn der Landesrechnungshof kommt nach eingehender Prüfung zu dem Ergebnis, die Vergabe von Millionen Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus sei evident rechtswidrig gewesen. Zudem habe es keine inhaltliche Prüfung der Förderanträge gegeben. Claudia van Lack aus unserem Berliner Landesstudio mit einem Kommentar.
Nein, der Bericht des Berliner Landesrechnungshofs lässt keinen Spielraum für eine Interpretation. Nicht nur rechtswidrig nennen die Prüfer die Vergabe von 2,6 Millionen Euro Fördermitteln. Sie sprechen von evident rechtswidrig. Wer die Akten gelesen hat, konnte nichts anderes erwarten. Denn Berlins Kultursenatorin Sarah Whittle Wilson hatte mit ihrer Unterschrift das Geld für 13 Projekte gegen Antisemitismus freigegeben, ohne dass die Vorhaben vorher überprüft worden waren. Und mehr noch, sagt der Rechnungshof, 2 Millionen dieser 2,6 Millionen gingen an nicht gemeinnützige Organisationen. Und diese waren eigentlich von vornherein ausgeschlossen gewesen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturverwaltung hatten sich vergeblich gegen die Genehmigung gewehrt, hatten immer wieder zu Protokoll gegeben, dass weder eine Jury getagt hatte, noch eine Förderrichtlinie vorhanden war. Es gab also überhaupt keine Kriterien für die Vergabe der Mittel. Doch die Berliner CDU diskreditierte diese standhaften Mitarbeiter. Es handele sich um linke Antisemiten, behauptete der maßgeblich verantwortliche Abgeordnete. Die Kritiker würden alles nur torpedieren wollen. Spätestens mit dem heute vorgelegten Rechnungshofbericht ist klar. Es ist maßgeblich die CDU, die für sich beansprucht, an vorderster Front im Kampf gegen den Antisemitismus zu stehen, die diesem wichtigen Anliegen geschadet hat. Denn zwei christdemokratische Abgeordnete, einer von ihnen der Fraktionsvorsitzende, hatten die Liste der Projekte erstellt und bei der Senatorin durchgedrückt. Es handelte sich um willkürlich zusammengewürfelte Vorhaben, darunter auch die von CDU-Parteifreunden und Mitarbeitern. Die Legislative hat also getan, was Aufgabe der Exekutive ist. Gewaltenteilung sieht anders aus. Einsicht zeigen die Abgeordneten allerdings nicht. Erst am letzten Freitag hatten sie im Untersuchungsausschuss ihr Vorgehen bekräftigt. In dieser Form Druck auf die Verwaltung auszuüben, sei etwas ganz Normales, antworteten sie als Zeugen den erstaunten Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. Der CDU-geführte Senat ist sich der Brisanz des Vorfalls bewusst und hat deshalb am vergangenen Dienstag den Staatssekretär entlassen, der gemeinsam mit seinen Mitarbeitern bis zuletzt die Fahne des Rechtsstaats hochhielt und immer wieder auf die Landeshaushaltsordnung verwies. Der Falsche musste gehen. Die maßgeblich Verantwortlichen bleiben bis auf Weiteres, so auch Kultursenatorin Sarah Whittle Wilson. Die gestandene Kulturmanagerin hat in der Fördermittelaffäre eine jämmerliche Figur abgegeben und wenig Rückgrat gezeigt. Whittle Wilson hat sich von einzelnen CDU-Abgeordneten einschüchtern lassen, einem sogar noch freundliche Smileys geschickt, nachdem er sie beschimpft und unter Druck gesetzt hatte. Und am Ende hat Berlins Kultursenatorin die Fördermittelbescheide unterschrieben, obwohl sie wusste, dass dies rechtswidrig war. Von allen Seiten hoch gelobt, nach dem schwachen CDU-Senator Joe Cialo, ist seine Nachfolgerin durch die Fördermittelvergabe massiv geschwächt und wird noch maximal 5 Monate im Amt sein. Egal wie die Wahl im September ausgeht, das Kulturressort wird künftig von einer anderen Person geleitet werden müssen, da sind sich alle sicher. Ehrlich wäre es allerdings, sofort zurückzutreten. Denn das Vertrauen in der Berliner Kulturszene hat sich Whittle Wilson durch ihre Unterschrift unter die Fördermittelbescheide für meist dubiose Projekte verspielt.
Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio mit einem Kommentar zu den aktuellen Entwicklungen der Berliner Fördergeldaffäre. Und das sind weitere aktuelle Meldungen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die EU streicht der Kunstbiennale in Venedig 2 Millionen Euro, weil Russland dabei ist. Die Kommission habe die Biennale Stiftung informiert, teilte ein Sprecher mit. Man verurteile aufs Schärfste, dass der russische Pavillon wieder öffnen soll. Es ist das erste Mal seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Veranstalter teilte mit, man habe nicht die Befugnis, ein Land an der Teilnahme zu hindern. Die Biennale lehne auch jede Form des Ausschlusses oder der Zensur von Kultur und Kunst ab. Aktionäre von Warner Bros. Discovery haben der Übernahme durch Paramount zugestimmt. Das etwa 110 Milliarden Dollar schwere Geschäft nimmt damit eine wichtige Hürde. Die Freigabe durch Regulierungsbehörden steht aber noch aus. Ursprünglich wollte Netflix das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner kaufen. Paramount stach den Streaming-Marktführer jedoch mit einem höheren Angebot für das gesamte Unternehmen samt der Fernsehsender aus, darunter auch CNN. Kritiker befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Paramount wird von dem Filmproduzenten David Ellison geführt. Er will mit der Übernahme von Warner Bros. Discovery an Gewicht in Hollywood gewinnen. Die Akademie der Künste sieht durch die geplante neue Kulturförderung der GEMA den Kulturauftrag gefährdet. Die Reform soll Anfang Mai verabschiedet werden. Damit würde der Etat für E- oder Kunstmusik für alle Mitglieder geöffnet. Dieses Gießkannenprinzip entziehe genau dem schutzwürdigen Bereich seine Existenzgrundlage, der das Rückgrat der Musikkultur bilde, heißt es von der Akademie. Die GEMA sei die maßgebliche Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland und trage wegen ihrer faktischen Monopolstellung eine besondere kulturpolitische Verantwortung. Sie gefährde jedoch die deutsche zeitgenössische klassische Musik, die tragende Säule des Kulturbetriebs sei. Im Streit um das Enthüllungsbuch Vermächtnis die Kohl-Protokolle hat die Witwe von Altkanzler Helmut Kohl keinen Anspruch auf Gewinne. Das Buch greife nicht in das Persönlichkeitsrecht des CDU-Politikers ein, urteilte der Bundesgerichtshof. Die Alleinerbin des früheren Kanzlers streitet seit Jahren darum, Auskunft über die Gewinne zu bekommen. Dass Maike Kohl Richter Passagen verbieten lassen kann, bestätigte der BGH aber. Die Kohl-Memoiren hatte Heribert Schwan als Ghostwriter verfasst. Als der Autor sich mit Kohl zerstritt, veröffentlichte er das Buch ohne Absprache. Vor allem die nicht autorisierten drastischen Werturteile über Personen des öffentlichen Lebens wie Ex-Kanzlerin Merkel und Prinzessin Diana machten Schlagzeilen. Das Buch wurde ein Bestseller.
Seine Jugend war geprägt vom Hollywood der 50er und 60er Jahre. Als Kind einer bekannten jüdischen Theaterfamilie in Los Angeles wuchs er in einer Szene mit vielen berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern auf, wurde Teil eines Kreises um Komponist Igor Strawinsky und hat als junger Pianist mit Musikern wie Jascha Heifetz zusammengespielt. Bekannt wurde er dann aber als langjähriger Dirigent des San Francisco Symphony Orchestras. Michael Tilson Thomas, auch MTT genannt, heute wurde bekannt, dass er im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Über ihn spreche ich jetzt mit einem, der ihn mehrfach erlebt hat, mit unserem Kritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie waren seine Auftritte?
Die waren ja nicht nur musikalisch gut, sondern es war auch angenehm, ihm zuzusehen. Er hatte eine sehr, sehr präzise und zugleich emphatische Schlagtechnik. Das ist ja oft bei Dirigenten, Dirigentinnen der Punkt, dass manchmal nur so minimalistische Zuckungen mit der Hand, zum Beispiel ohne Taktstock, für eine Klangexplosion sorgen. Oder aber es gibt diejenigen, die mit einem Taktstock wild gestikulieren und trotzdem kommt nicht viel rüber. Und das alles war bei MTT nicht der Fall, sondern man sah, dass da sofort eine Verbindung ist zu dem jeweiligen Orchester, mit dem er aufgetreten ist, zumindest was ich gesehen habe, und dass er sehr klar strukturiert dirigiert hat, aber nicht jede Nuance jetzt, sondern man hat gemerkt, dass da auch einiges einfach bei den Proben schon klar war. Eine genaue Mischung, könnte man sagen, aus jemand, der auch übrigens an die Stücke durchaus analytisch sehr genau rangegangen ist. Mit Mahler hat er sich ja jahrzehntelang befasst etwa, und die Interpretation haben sich dann auch über die Jahrzehnte immer etwas verändert. Aber er hat nicht irgendwie dann gesagt, das muss philologisch, akademisch trocken klingen, sondern wo dann auch mal Pathos, wo der große Ausbruch im Orchester zum Beispiel sein sollte, war der immer auch. Also Überwältigung war in seinen Konzerten schon auch immer zu erleben.
Das klingt eigentlich wie der Dirigententraum. Klar in der Aussage, aber auch mit genug Freiraum für die Musikerinnen und Musiker. Wie hat er das denn entwickelt in seiner Jugend? Er kommt ja eigentlich vom Klavier.
Ja, er hat sich sehr, sehr früh interessiert für ganz unterschiedliche Richtungen. Also er ist schon schnell auf Komponisten eben wie Mahler gekommen, aber er hat sich vor allen Dingen auch mit neuer Musik befasst. Er hat sich auch für Jazz interessiert und eine sehr schnelle, steile Karriere war das. San Francisco war natürlich jetzt über 25 Jahre der zentrale Punkt, als Chefdirigent dort immer wieder aufzutreten und große Tourneen zu machen. Und er hat sich sehr, sehr akribisch ein durchaus breites Repertoire geschaffen, das eben auch durchaus mal Arnold Schönberg hatte, also immer wieder dieser Bezug zur neuen Musik. Er hat dann auch angefangen, sehr früh sich für Musikvermittlung einzusetzen, hat in den USA dann mit Schulklassen gearbeitet, hat ganz jungen Komponisten, sind es ja vermutlich fast nur gewesen oder nur, damals war das alles in männlicher Hand, hat er Aufträge gegeben, hat in Konzertreihen festgelegt, dass ein bestimmter Anteil an neuer Musik dort aufgeführt wird. Also er hat eigentlich, ohne das jetzt aufdringlich zu machen, ohne irgendwie von oben herab zu sagen, das muss jetzt so sein, hat er das Publikum gleichsam charmant erzogen, auch durch die Gestaltung der Programme, durch Hintergrundgespräche, durch Werkstattangebote etc. Und so, dass San Francisco, nicht nur San Francisco, aber vor allen Dingen halt diese Stadt wirklich zu einem Hotspot des Musiklebens in den USA wurde, was natürlich auch an der Persönlichkeit von ihm liegt. Ich habe ihn erlebt unter anderem beim Lucerne Festival. Da konnte er, wenn ihm die Fragen, die dann in einem Nachgespräch etwa waren, zu banal waren, auch durchaus mal ein bisschen schmallippig reagieren und sagen, ja, also ich bin gerne jetzt hier bei euch noch, aber meine Zeit ist auch begrenzt. Also das kam da auch mal vor. Er wollte schon irgendwie eine gewisse Augenhöhe haben. Augenhöhe heißt aber nicht, dass er auf Leute herabgesehen hat per se. Aber es ging einfach darum, man musste auf einer Wellenlänge erstmal sein und sich für das wirklich auch ja erwärmen und eigentlich auch so brennen wie er für das, was man eben gemeinsam erarbeitet oder gehört hat.
Ja, damit war er eben sehr erfolgreich, hat natürlich auch die zeitgenössische Szene gefördert. Unter anderem hat er selbst aber auch 12 Grammys gewonnen und er war selbst auch als Komponist tätig.
Das stimmt, das ist so ein bisschen unterbelichtet. Also er hat in den letzten Jahren, also er hat ja leider einen Hirntumor bekommen. Damit ist er übrigens auch sehr offen umgegangen. Er hat dann vor einigen Jahren das transparent gemacht und dann wurde bereits im Internet, das können wir alle jetzt ganz easy auch und gratis natürlich auch abrufen, wurde schon eine Art Legacy-Internetseite kreiert, damit er zu Lebzeiten auch eine gewisse Kontrolle hat über das Repertoire, über das, was da online ist, auch an Informationen und eben die eigenen Werke wurden unlängst zusammengestellt in einer großen Box. Wir hören jetzt Sascha Cook und Jean-Yves Thibaudet am Klavier mit der Komposition Grace von Michael Tilson Thomas. Gehört, dass das eine Musik ist, die das Rad nicht neu erfinden will. Es geht da um Klanglichkeit, um Klangsinnlichkeit und Singbarkeit, auch durchaus ein bisschen vom Jazz oder von Leuten wie Bernstein beeinflusst. Das war so seine musikalische Richtung, was er komponiert hat und er war auf jeden Fall, was wichtig ist zu erwähnen, noch natürlich auch eine Ikone in mehrerer Hinsicht. Auf der einen Seite hat er sich sehr für das jüdische Erbe seiner Familie, aber auch für jüdische Musik interessiert. Da gibt es ein großes Projekt von ihm und er war auch wichtig für die damalige Schwulenbewegung in den USA. Er hat das sehr früh sehr offen gelebt, sehr entspannt auch, hat früh einen Mann geheiratet. Tragischerweise ist sein Gatte vor 2 Monaten erst verstorben. Er ist ihm jetzt nachgefolgt. Also auch das sind noch Aspekte außerhalb des direkten kulturellen oder musikalischen Lebens, die sicherlich von ihm bleiben.
Er hat nicht nur Spuren in der Musik hinterlassen. Der Dirigent und Komponist und leidenschaftliche Vermittler Michael Tilson Thomas. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Vielen Dank für diese Erinnerung, Jörn Florian Fuchs.
Sehr gerne.
Es ist eine der größten humanitären Katastrophen unserer Gegenwart. Der Krieg im Sudan, der mittlerweile seit 3 Jahren herrscht. Seitdem sind laut den Vereinten Nationen zehntausende Menschen gestorben und verletzt worden. Rund 14 Millionen Menschen sind laut UN auf der Flucht. Am Rande einer Geberkonferenz für den Sudan in der letzten Woche haben wir hier in Fazit darüber gesprochen, was ja auch die Zerstörung von Schulen, Universitäten und Museen im Land für junge Menschen im Sudan bedeutet in Sachen Wissen, Bildung, Identitätsfindung. Und dabei spielen natürlich auch Kunstschätze eine große Rolle. Vor 3 Jahren hatten RSF-Milizen das Nationalmuseum in der Hauptstadt Khartoum besetzt, um von dort aus die Gegner zu beschießen. Heute ist es dort zumindest so friedlich, dass die Mitarbeitenden zurück ins Museum gekommen sind. Vorgefunden haben sie ein Bild des Schreckens. Teile des Museums sind zerstört, wertvolle Ausstellungsstücke wurden geraubt. Moritz Behrendt hat das Museum besucht.
Jamal El-Abidin ist der Mann der Schlüssel am Nationalmuseum in Khartoum. Wenn er über das Gelände am Ufer des Blauen Nils läuft, klimpert es an seinem Hosenbund. Als er vor einem Jahr zum ersten Mal seit Kriegsbeginn zum Museum kam, waren die Schlüssel allerdings nutzlos.
Überall lagen Glassplitter. Es gab Brandspuren und der Boden war übersät mit leeren Patronenhülsen. Die Tür zum Hauptlager war aufgebrochen. Dort befanden sich vorher rund 100.000 archäologische Stücke. Die Artefakte lagen verstreut auf dem Boden. Es war schrecklich.
Aktuell machen sie Inventur. Wie viele der kostbaren Stücke aus mehr als 4000 Jahren sudanesischer Geschichte sind verschwunden? Wie groß ist die Zerstörung? Etwa am Horus-Tempel von Buhen aus der Zeit der Pharaonin Hatschepsut. Der Tempel wurde in den 1960er Jahren vor dem Bau des Aswan-Staudamms an seinem ursprünglichen Standort abgebaut und vor dem Nationalmuseum wieder errichtet. Verantwortlich für die Bestandsaufnahme ist die Archäologin Rihab Khedir.
Das Museum ist das Gedächtnis unserer Nation. Es ist sehr schmerzhaft, dass dieses Erbe zerstört wird, denn es ist das kulturelle Erbe und das Gedächtnis eines ganzen Volkes.
Mehr als die Hälfte der Artefakte aus der Dauerausstellung sei geplündert worden, sagt Khedir. Auch vor den wertvollsten Stücken hätten die RSF-Milizen nicht Halt gemacht. Der Tresor ist leer.
Er war voller goldener Objekte. Jetzt ist er ausgeplündert.
Die Archäologin geht davon aus, dass die Plünderungen in zwei Wellen erfolgten.
Die Milizen haben zunächst willkürlich gestohlen. Es ging ihnen vor allem ums Gold. Gold hat für sie natürlich einen materiellen Wert. Für uns hingegen ist jedes dieser Stücke eine Quelle des Stolzes und ein Teil unserer Identität.
Es gebe jedoch auch Anzeichen, dass später gezielt kulturhistorisch besonders wertvolle Artefakte gestohlen wurden, um sie auf dem internationalen Schwarzmarkt für Altertümer anzubieten. Um das zu verhindern, arbeiten Khedir und ihr Team mit Museen in Europa und auch mit Interpol zusammen. Verwalter Jamal El-Abidin arbeitet seit 37 Jahren im Museum. Das Ausmaß der Zerstörung und der Plünderung macht ihn fassungslos.
Ich bin sehr wütend darüber, was diese Miliz diesen Altertümern angetan hat. Warum mussten sie so zerstört werden? In mir kocht der Zorn. Gleichzeitig bin ich zutiefst traurig. Über die vielen Jahre harter Arbeit, die wir investiert hatten, um das Museum in bestem Licht zu zeigen, nur um es dann in diesem Zustand zu sehen.
Harte Arbeit steht den Museumsleuten auch jetzt bevor. Sie wollen das Museum wieder eröffnen. Wann? Das ist noch unklar. Gelder dafür gibt es kaum. Archäologin Rihab Khedir hat sich vorgenommen, dann auch die jüngste Geschichte Sudans hier zu präsentieren. Sie wühlt in einem Sack mit tausenden leeren Patronenhülsen, der Hinterlassenschaft der RSF-Milizen.
Sie haben das Gebäude als Stützpunkt für Scharfschützen genutzt. Diese Munition und Granaten haben wir hier gefunden. Ich bereite damit eine Ausstellung vor, um dem gesamten Sudan und der Welt zu zeigen, was die Milizen dem Nationalmuseum und dem sudanesischen Kulturerbe angetan haben.
Moritz Behrendt hat das Nationalmuseum in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum besucht und in Fazit über die aktuelle Lage berichtet. In der Kulturpresseschau mit Ulrike Timm geht es heute um eine Literatur-Wirtschaftsfrage.
Wollen Sie den Karl-May-Verlag kaufen? Reich an Mythen und Tradition, Familienunternehmen sucht Nachfolge, 200 Millionen Exemplare, Gesamtauflage, Schönheitsfehler fürs Geschäfte machen, Urheberrecht längst abgelaufen. Aber nochmal, wollen Sie den Karl-May-Verlag kaufen? Echt? Sind Winnetou, Old Shatterhand und Karaben Nemsi nicht allesamt ein bisschen oll und vorbei? Und inzwischen ist sogar Mario Adorf von uns gegangen, dem man nie so recht verziehen hat, dass er Winnetous Schwester Njuchi erschossen hat. Aber egal, die Suche bleibt. Das ganze Erbe muss in neue Hände. Und wenn Sie wollen, können Sie zugreifen. Rüdiger Schapers Artikel im Tagesspiegel liest sich so, als würde er schon mal seinen Kontostand prüfen, ob das klappt mit dem Verlagskauf. So verzückt berichtet er von Karl May, der seine Abenteuer alle am Schreibtisch erlebte und fast nirgendwo war, wo er sich hinschrieb. Kunststück. Schaper hat schon mal eine Biografie von Karl May veröffentlicht. Er ist Fan. Vom kleinen Jungen an, der im Kino Tränen vergoss, als Winnetou starb. Und er ist überzeugt davon, dass der Autor der grünen Bücher uns heute noch was sagt. Kara Ben-Nemsis Auftreten in der arabischen Welt würde man jetzt als Versuch eines interreligiösen Dialogs beschreiben. Lesen wir. Okay, wir werden das im Auge behalten, ob der geschätzte Tagesspiegel-Kollege in naher Zukunft aus dem Impressum seiner Zeitung fliegt und stattdessen als Karl-May-Verleger firmiert. Und wenn Sie wollen, können Sie ja mitbieten. Die Welt des zappenden Zippert steht heute auf fester Basis. Friedrich Merz bekommt ja gerade Haue wegen seiner Formulierung von der Rente als Basisabsicherung und Zippert schickt's in die Dauerschleife. Eine Basis ist eine Basis ist eine Basis. Daraus folgt, an den Schulen wird im besten Fall nur noch Basiswissen vermittelt. Die Menschen zahlen mit ihrem Basiseinkommen Basismieten, die auf der Grundlage von Basiswerten ermittelt wurden, die mit Basiswissen ausgewertet werden. Außerdem wissen wir dank der Erkenntnisse der Basisforschung, die Machtbasis unseres Kanzlers ist noch sehr viel kleiner als seine Vertrauensbasis und die Basisabsicherung durch die gesetzliche Rente. Da darf sich nun wirklich niemand wundern, wenn er nur noch Politik auf Populismusbasis betreibt. Punkt. Und genug. Fast. Denn die Basis des Muskelaufbaus ist das Eiweiß. Kann man über teure Shakes und Pillen zu sich nehmen oder auch ganz einfach von der Kuh. Protein ist zum Suchtstoff der Gegenwart geworden, nicht selten abgepackt wie Motoröl. Doch bevor Sie für teures Geld das nächste Designer-Whey-Bundle mit Plastikshaker kaufen, lesen Sie einfach den Artikel von Markus Wöller in der Welt. Alles über Milch und Molke in Geschichte und Gegenwart gab's als Kurgetränk früher zum Frühstück. Jede Menge Eiweiß, gut lauwarm. Prost. Kann man Kunst bestrafen? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Auf den Artikel gehen wir jetzt nicht weiter ein, sinnieren nur über die Schlagzeile und schauen in scharfer Kurve und in eigener Sache in die Taz. Darf nur über die DDR schreiben. Wer Peti Platsch selbst gesehen hat, das ist hier die Frage. Es geht um die Schriftstellerin Charlotte Gneuss. Sie wurde für ihren Debütroman Gittersee sehr gelobt, bis ihr Verlagskollege Ingo Schulze ihr Werk mit einer oberlehrerhaften Fehlerliste madig machte. Fortan wurde die junge Autorin mit Authentizitätsnachfragen gepiesackt. Womöglich hat die Mängelliste sie den Deutschen Buchpreis gekostet. Die Taz skizziert die Story, aber die Quelle ist eine Kulturrecherche des Deutschlandfunks. Danke für die Aufmerksamkeit. Und freundlich verlegen, der Tipp, hören Sie die ganze Geschichte bei uns. Pardon, bisschen Eigenwerbung darf auch mal sein.
Ausnahmsweise in der Kulturpresseschau, hier mit meiner Kollegin Ulrike Timm. Ich bin Charlotte Ölschläge, machen Sie es gut.